Willkommen zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema 20 Jahre PlayStation. Wir werden darüber reden, was uns in dieser Zeit gemeinsam mit der PlayStation bewegt hat. Ob es persönliche Geschichten sind, die uns mit ihr verbinden, Innovationen, die uns beeindrucken oder ob es technische oder marketingtechnische Rückschläge gewesen sind. Doch bevor wir eigentlich anfangen, wollte ich gerne unser neues Mitglied vorstellen, unseren Rookie sozusagen, Melanie, aka Freebird, die schon seit ein paar Wochen für uns arbeiten tut, und wir hoffen ja, dass sie dann auch übernommen wird und dann ein festes Mitglied wird wenigstens. Stell dich mal kurz eben vor, Melanie.
Ja, also beim Forumsname ist Freebird, wie schon gesagt. Ich bin jetzt seit 22 Jahren begeisterte Videospielerin, seit einigen Jahren eben auch Sammlerin mit den Schwerpunkten PlayStation 1 und Game Boy. Und ja, damit ist es mir natürlich auch eine Ehre, mich hier einbringen zu dürfen in diesem Podcast über das Thema PlayStation.
Genau, und deswegen, das war mir auch ein persönliches Anliegen gewesen, weil sie halt schon sehr viel Ahnung über die Konsole hat. Und natürlich sind halt wieder ich dabei, also ich Dominik, aka Fireball, und der liebe Götz, aka Civilization.
Genau.
Und es gibt natürlich auch Leute, also generell kennt ja jeder irgendwie PlayStation. Das hat sich ja schon wirklich so bei den allgemeinen Leuten halt echt durchgebrannt. Und es gibt aber auch viele Leute, die, glaube ich, gar nicht die Geschichte von der PlayStation so kennen. Und da dachte ich, Melanie, dass du so einen kurzen Einleitung machst, wie es eigentlich zu der PlayStation kam, weil das ja so gesehen eine sehr lustige Geschichte ist.
Ja, also diese Geschichte beginnt im Grunde genommen schon in den 80er Jahren. Sony und Philips haben ja zusammen maßgeblich das CD-Format entwickelt und eben auch das CD-ROM-Format. Und letztendlich wurde die CD-ROM-Technologie eben auch für die Videospielbranche sehr interessant. NEC mit ihrer PC Engine haben ja zum Beispiel auch sehr früh eine CD-ROM-Erweiterung für ihre Konsole rausgebracht, welche die Spiele zum Beispiel durch Sprachausgabe und durch Zwischensequenzen eben ergänzt haben. Und auch Sega war dabei, ein CD-Add-on für das Mega Drive zu entwickeln. Nintendo wollte in dieser Entwicklung nicht hinten anstehen. Also plante man auch die Entwicklung eines eigenen CD-Add-ons für das Super Nintendo. Und dazu holte man sich eben zunächst ausgerechnet Sony an Bord. Also man muss auch dazu sagen, Nintendo und Sony haben auch davor schon zusammengearbeitet. Also Sony hat zum Beispiel auch den Soundchip des Super Nintendos entwickelt. Ja, und so war es eben naheliegend, dass Sony diese CD-ROM-Erweiterung eben entwickeln würde.
Da muss man gerade noch einwerfen. Lustige Anekdote dabei ist, dass der Entwickler von dem Soundchip dann der Vater der PlayStation ist. Der hat den ja
entwickelt. Ken Kutaragi.
Genau.
Der hat nicht nur den Soundchip des SNES entworfen, sondern er ist sozusagen auch der Vater der PlayStation. Und es war dann eben so, dass ein Vertrag zwischen Nintendo und Sony eben geschlossen wurde, dass Sony eben diese CD-ROM-Erweiterung fürs SNES entwickelt. Allerdings ist Nintendo dann aufgefallen, dass dieser Vertrag im Grunde genommen sehr unvorteilhaft für sie eben ist, weil im Grunde genommen Sony die Lizenzen für jedes SNES CD-ROM-Spiel quasi verdient hätte, also daran verdient hätte, und es eben nicht so gewesen wäre wie bei den Modulen, wo wirklich Nintendo die Kontrolle drauf hatte und die Lizenzgebühren einkassierte und eben auch die ROM-Bausteine für die Module verkauft hat. Mhm. Also war es eben so, dass, dass eigentlich Nintendo in diesem angedachten Vertrag kaum Kontrolle eben über den Partner Sony hatte, beziehungsweise die Kontrolle über die Spieleentwicklung auf diesen SNES CD-ROM verloren hätte.
Muss man aber auch dazu sagen, heute wäre das ein Unding. Also ich glaube, dass heute Nintendo würde sowas nicht mehr passieren, denke ich mal. Ne?
Ja. Jetzt war es dann eben so, dass Sony schon angekündigt hat, dass sie eben der offizielle Partner von Nintendo sind und diese CD-ROM-Erweiterung eben entwickeln würden. Dann passierte aber etwas, womit man bei Sony eben gar nicht gerechnet hatte. Nintendo hat sich aus diesem Vertrag zurückgezogen und hat den Auftrag wiederum an den Konkurrenten Philips vergeben. Also war es nun die Aufgabe von Philips, diese CD-ROM-Erweiterung für das SNES zu entwickeln. Mhm. Letztendlich ist auch daraus nichts geworden, denn ja, man hat zum Beispiel am Mega-CD für das Mega Drive eben auch gesehen, dass sich das nicht wirklich gut verkaufte und Nintendo hat dann letztendlich sich auch dagegen entschieden, eine CD-ROM-Erweiterung fürs SNES rauszubringen.
Natürlich ist es auch wichtig, eben kurz zu sagen, dass Sony unter Kenko ja, also dem Vater der PlayStation, die waren natürlich, die waren ja hardware-technisch schon sehr weit gewesen, sodass dann die Sony-Bosse gesagt haben, okay, weißt du was, die waren natürlich angefickt gewesen von Nintendo, ne? Das war ja ein richtiger Verrat. Und ja, da haben sie dann gesagt, wir nehmen das, was wir da haben und bauen daraus ein eigenes Produkt.
Es war ja auch so, dass der Codename dieses SNES CD-ROM-Laufwerks lustigerweise eben PlayStation lautete. Und man hat es bei Sony sehr persönlich genommen. Ken Kutaragi persönlich hat sich dann eben bei seinen Vorgesetzten dafür eingesetzt, es Nintendo sozusagen heimzuzahlen und eine eigene CD-ROM-basierte Konsole zu entwickeln. Und ja, so kam es eben, dass Sony dann in Konkurrenz zu Nintendo getreten ist und sein eigenes Spielsystem eben entwickelt hat.
Ich meine, das Ding war natürlich, als die PlayStation ja vorgestellt wurde, der Weltöffentlichkeit, und dann kamen auch die ersten Reklamen. Es gab ja eigentlich so gesehen kein Entkommen vor dem Thema PlayStation. Götz, wann ist dir eigentlich zum ersten Mal so die PlayStation dann aufgefallen? Also nicht, dass du sie jetzt gekauft hast, sondern das war ja marketingtechnisch schon ein Riesending gewesen.
Das ist mir damals überhaupt nicht so sehr aufgefallen. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als die PlayStation rauskam, war ich schon eine geraume Zeit aus dem Videospielbereich, aus dem Videospielhobby raus. Oh, okay. Mein PC war, also zum einen war mein PC nicht mehr der schnellste und zum anderen, ja, ich hatte einfach nicht das Geld oder nicht die Eltern sozusagen, um mir eine der neuen Konsolen zu kaufen. Ich habe das zwar so am Rande verfolgt, aber die ganze Reklame und so ist komplett an mir vorbeigegangen.
Oh, okay.
Erst wirklich das so mitgekriegt, das hat sich erst so im Laufe der Zeit. Ich habe halt gesehen, ja, die Leute haben immer mehr und mehr Playstations und die Spiele sind rausgekommen. Nur ich war damals ein totaler Nintendo-Nerd, bin ich heute noch teilweise, und ich habe gesagt, ach, das ist nichts. Nichts gegen Nintendo. Nintendo ist besser. Was natürlich damals absoluter Schwachsinn war und vollkommen überheblich. Aber durch diese Einstellung, durch diese Mentalität hatte ich halt Scheuklappen und ich habe das nicht so wirklich registriert, was Sony da auf den Markt gebracht hat, beziehungsweise was da ablief.
Die Frage ist, was hat denn dann Sony auf den Markt gebracht? Weil es war ja nicht nur eine Spielekonsole. Ja.
Also, da kann ich jetzt nichts zu sagen, wie gesagt, weil Klammern und so ging komplett immer vorbei. Die Leute, die ich kannte, die haben die PlayStation wirklich nur als Spielekonsole benutzt.
Okay.
Alles andere, also ich weiß nicht, Abspielen von CDs oder so, haben die nicht gemacht.
Okay. Ich meinte eigentlich eher, weil normalerweise war ja bei Spielekonsolen jetzt von Nintendo und von Sega, das waren einfach Spielekonsolen gewesen. Aber als die PlayStation auf den Markt kam, wurde sie ja auch als Lifestyle-Geräte auch hingestellt. Wo natürlich so Spiele wie Wipeout, das der Hammer war gewesen. Das war zu der Zeit, wo ich auch viel in der Disco war. Ich war ja gerade 16, 17. Da war dann vor der Disco dann halt so ein Raum, da standen dann Playstations mit Wipeout. Du konntest den Soundtrack da auch kaufen von Wipeout. Das war richtig cool gewesen. Also das hattest du ja vorher nie irgendwie gehabt, dass eine Konsole in der Disco stand. Also es wurde auch als Lifestyle-Gerät richtig hingestellt und hat ja dann eigentlich auch erwachsenere Spieler angesprochen. Und ja, und ich denke, Melanie, du hast ja da auch das mitbekommen damals, ne?
Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich noch Mitte der 90er quasi ein Außenseiter-Dasein geführt habe, weil ich Videospiele geliebt habe und zu diesem Hobby eben auch gestanden bin. Also ich habe es sogar unter Gleichaltrigen eben festgestellt, dass die eigentlich dem sehr ablehnend oder spöttisch eben gegenüberstanden. Das war dann Ende der 90er komplett anders. Und das, ja, das war eigentlich wirklich der PlayStation zu verdanken. Denn man muss auch sagen, die PlayStation hatte wirklich ein cooles Image, was nicht nur an den Spielen lag, es lag eben auch an dem durchgedrehten Marketing, das Sony wirklich abgezogen hat und auch an der Tatsache, dass Sony, beziehungsweise die Marke PlayStation, ja wirklich überall medial präsent war. Also es gab nicht nur unzählige Werbespots, die Marke PlayStation war ja auch Sponsor für die Champions League, für die Love Parade, für so Sachen wie The Dome. Und ja, das so ein Marketingfeuerwerk, das dann eben eine Konsole dann auch wirklich als Lifestyle-Produkt verkauft hat. Nicht nur für Kinder, sondern in erster Linie für junge Erwachsene. Das gab es vorher eigentlich nicht. Also nicht in dieser Form.
Genau, und also deswegen also ist meine Meinung, zum Beispiel, was jetzt die Nintendo Wii dann wirklich bei den Casual-Markt wirklich da explodiert ist praktisch, Sega hat ja damals mit ihrem Mega Drive angefangen, halt auch dieses ein bisschen ältere Spieler anzusprechen, dieses coole Image. Und ich finde eigentlich, dass Sony das eigentlich besser, also weitergeführt hat und hat es eigentlich perfektioniert und hat somit die Videospiele aus dem Kindergarten rausgeholt und sie dann wirklich auf die höher gelegene Schule dann gesetzt, würde ich meinen.
Ja, genau
Ja.
so könnte man das sagen, ja.
Was natürlich, ich sag mal, dann auch nahtlos fortgesetzt wurde. Und ich meine, sind wir ehrlich, zu der Zeit wurden halt auch viele Videospiele halt ein bisschen älter und Mario war gut und schön und sowas, aber man wollte natürlich auch ein bisschen was
Man wollte ein
Erwachseneres.
bisschen mehr Action haben, ein bisschen mehr Blut.
Genau.
Ja,
Ge
genau.
und
Ja, du lachst, aber meine erste prägende Erinnerung der Sony PlayStation ist, wie ich bei einem Mitschüler saß, dem ich Nachhilfe gegeben habe, und wir haben Crusader, No Regret oder No Remorse, ich weiß, irgendeine dieser Crusader-Teile, die Square Enix war das, glaube ich, damals herausgebracht hat. Das Spiel war brutal. Das Spiel war übermäßig brutal. Mir hat's gefallen. Weil ich kannte, ja, aber ich kannte diese Art von Brutalität, diese Gewaltdarstellung. Kannte ich in dieser Form nicht. Ich habe zuvor zwar schon Ego-Shooter gezockt, Duke Nukem, Quake und so, aber wenn man das mit diesen Crusader vergleicht, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man das jetzt aus einer Ego-Perspektive sieht, wo es ja teilweise, wie im Falle von Duke Nukem, übertrieben dargestellt wurde, oder so in dieser isometrischen 3D-Ansicht sieht.
Somit ist es dann wirklich das, was dich dann auch jetzt an der PlayStation dann fasziniert hat, dass es dieses...
Nein. Was mich an der PlayStation wirklich erst fasziniert hat, waren die Rollenspiele.
Okay.
Ja, jetzt muss ich nochmal... Also, ein Freund von mir, der hatte eine PlayStation, eine gechippte PlayStation, mit der man auch gebrannte Spiele abspielen kann. Darauf wird Melanie sicherlich nochmal gleich genauer eingehen. Mhm. Und er hatte wirklich Final Fantasy 7, Tekken und so. oder Jade Cocoon. Tekken und so war zwar ganz schön gut. Ich glaube, vorhin Tekken 3 war darunter. Aber mich hat Final Fantasy 7 wirklich fasziniert. Die Grafik, die Story und so, das hat mich weggeblasen. Weil ich kannte sowas nicht von den Nintendo-Konsolen. Etwas Vergleichbares gab es damals in Europa nicht. Es war ja auch das erste Final Fantasy Spiel, was ja überhaupt damals in Europa herausgekommen ist. Wir waren ja sozusagen dritte Welt zuvor in diesem Genre, weil ja sehr viel bei uns nicht explizit nicht ausgebracht wurde, weil man es uns Europäern, überspitzt formuliert, nicht zutraute.
Genau. Und wenn wir was gekriegt haben, wie jetzt hier Mystic Quest Legions war, glaube ich, gewesen, ne, für den Super Nintendo,
genau.
War das so eine abgespeckte Scheiße.
Das war so, also das empfand ich damals, als es rausgekommen ist, wirklich als Oldschool, weil kaum animiert, kaum wirklich eine packende Story, das war, da gab es damals auf dem Super Nintendo wesentlich bessere Spiele,
klar,
die auch besser aussahen und so, also nee, das war nichts.
Was war denn dann für dich, Melanie, dann so das, wo du gesagt hast, dafür hole ich mir die PlayStation. War es wirklich dann auch dieses erwachsene Spieleangebot oder war es die CD-ROM-Technologie?
Beides, muss ich sagen. Also bei mir war es ja wirklich so, ich war ja jahrelang ein absolutes Nintendo-Fangirl. Alles, was nicht von Nintendo war, war automatisch uninteressant für mich. Mhm. Allerdings, als die PlayStation wirklich so auf ihren Höhepunkt war, also so Ende der 90er, da war ich dann eben auch inzwischen so schon so 15 Jahre alt da war ich irgendwo dieser knallbunten Nintendo-Welten und diesem kinderfreundlichen Image von Nintendo irgendwie überdrüssig. Und ich habe dann mehr und mehr angefangen, neidisch auf die PlayStation rüber zu blicken, wo dann eben Spiele wie Resident Evil rauskamen oder wie Tomb Raider und so weiter. Mhm. Und das hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kratze mein Taschengeld zusammen, ich spare auf die PlayStation. Und als ich das dann getan habe, als ich die PlayStation endlich mein eigen nannte, gab es vor allem ein Spiel, das mich sofort komplett in seinen Bann gezogen hat, und das war eben Resident Evil. Das war einfach eine Spielerfahrung, die kannte ich zuvor nicht. Ich kannte davor Spiele wie Mario, wie Kirby, wie Zelda. Das war es dann. Und im Grunde genommen bin ich ja so ja ins kalte Wasser geworfen worden, aber es war unglaublich faszinierend. Und was das mit der CD-ROM-Technologie anging,
ja.
Ich meine, von Nintendo-Systemen war ich ja eben auch nur die Modultechnik mit ihren Einschränkungen eben gewöhnt. Und einen leistungsfähigen PC hatte ich nicht. Und andere CD-ROM-Systeme haben sich ja zuvor nicht wirklich durchgesetzt, also bei uns auf dem Massenmarkt. Mhm. Und so kam es, dass eigentlich mein erster Berührungspunkt mit der CD-ROM-Technologie wirklich die PlayStation war. Und da komme ich dann auch wieder auf Resident Evil zurück, als ich da das erste Mal diesen Realfilm-Vorspann gesehen habe, der natürlich aus heutiger Sicht unglaublich trashig ist.
Ja.
Da war ich geflasht. Das konnte ich Das konnte ich mir gar nicht vorstellen zuvor, dass sowas in Videospielen möglich ist. Und ja, ich meine, wer heutzutage mit Videospielen aufwächst, der kann sich das wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, weil 3D-Grafik etwas vollkommen Normales ist, weil Spiele mit erwachsenen Inhalten heutzutage was völlig Normales sind und weil natürlich auch optische Datenträger wie CDs, DVDs, Blu-rays etc. Auch totaler Standard sind, also mit massiger Sprachausgabe, mit Zwischensequenzen etc. Für mich und für unsere Generation quasi war das ja was ganz Neues.
Das stimmt. Also ich muss ja auch gestehen, ich hatte die PlayStation, glaube ich, ein halbes Jahr nach dem Release gehabt. Und lustig ist, ich hatte zu der Zeit so eine richtig dicke Anlage mit Dolby Surround Scheiße und sowas und auch CD-Wechsler da drinnen, ne? Aber als die PlayStation kam, fand ich es einfach mega geil, meine Musik-CDs auf der Konsole zu hören. Und habe den Fernseher dabei noch angemacht, weißt du, um das dann über die Lautsprecher vom Fernseher zu hören. Und jeder, der irgendwie kam, habe ich so gezeigt, guck mal, meine Musik-CDs laufen auf der Konsole. Wie geil ist das denn, ne? Weißt du, wo die mich alle so beneidet haben und haben gesagt, oh, wie geil ist das denn? Wie cool. Heute ist das ja so normal, würde ich mal sagen, ne?
Genau. Ich muss auch ganz echt zugeben, dass die PlayStation mein erster CD-Player eigentlich war. Davor habe ich Musik mir immer umständlich auf Kassetten eben überspielt und die PlayStation war dann wirklich mein erster CD-Player. Und ich weiß noch, da hatte man dann diese Visualisierung der
Genau.
Musik. Und als ich da meine CDs eben gehört habe, kam mal meine Mutter rein und hat dann wirklich zu mir gemeint, Mädchen, mach das Ding noch aus, da kriegst du dann ja bloß Kopfschmerzen
Lol.
oder einen epileptischen Anfall oder was.
Okay. Ist ja derbe. Helf mal schnell, die Frage ist, ich glaube dann hast, wenn du ja ein bisschen, also wenn du nicht direkt zum Launch reingegangen bist und Götz hier eigentlich auch nicht, dann habt ihr eigentlich die erste Generation der PlayStation 1, habt ihr, also der ersten PlayStation habt ihr da nicht mitbekommen.
Deutlich nicht
Also.
mitbekommen.
Weil zum Beispiel das war ja, damals waren wir natürlich nicht so informiert, wie es heute ist. Ich muss gestehen, bei mir fing das an, weil ich hatte ja noch die erste Generation von PlayStation und da war die Konsole, glaube ich, 2 Jahre alt. Und da merkte ich, dass die CD nicht richtig gelesen wurde. Und irgendwann habe ich mal von einem Kollegen gehört, ich sollte die Konsole doch seitlich aufstellen. Und dann hat er das auch gelesen. Und das war nachher so extrem geworden, dass ich die Konsole nachher auf den Kopf stellen musste, damit das Teil meine Spiele lesen tat. Was dann hat sich halt als Produktionsfehler irgendwie rausgestellt. Ich glaube, das war irgendwie mit dem Laser gewesen oder Wärmeproblem, also irgendwas in der Richtung. Aber das war zum Beispiel so ein Ding, also was ich vorher noch gar nicht kannte, dass eine Konsole irgendwie da so technische Probleme hatte. Also weil, ganz ehrlich, bei Nintendo oder Atari-Konsolen, du hast es reingesteckt und es lief einfach. Und das lief dann, es läuft heute immer noch, ne? Also deswegen muss ich sagen, das war dann so die erste ein bisschen, ja, defekt will ich jetzt nicht sagen, aber Konsole, die nicht hundertprozentig perfekt war in der Richtung.
Also da habe ich Glück gehabt, denn ich habe meine PlayStation 1998 gekauft. Da war es dann ja auch schon eine Weile auf dem Markt, hatte ja auch schon verschiedene Hardware-Revisionen gehabt. Und da tauchte dieses Problem nicht mehr auf. Aber ich weiß noch, dass meine Generation der PlayStation die erste war, bei denen dieser Fehler eben behoben worden ist. Und ich habe davor eben von dieser Geschichte, von diesem Problem in der Videogames zum Beispiel gelesen, einer sehr guten Videospielzeitschrift. Ich hoffe, die kennt jeder. Ja, und das Problem hat ja tatsächlich sehr, sehr viele Leute damals geplagt.
Das stimmt. Also ich muss sagen, mein Freundeskreis, die hatten ja auch alle die erste Generation der PlayStation. Wenn du dann bei uns irgendwie gezockt hast, die haben sie alle mal um den Kopf gestellt, damit wir spielen konnten. Sah auch mal ein bisschen blöd aus. Was vielleicht, ich weiß nicht, ob das einige Leute wissen, dass Kohle, das war, das haben, eine coole Idee hatte ja Sony ganz am Anfang gehabt. Das hat ja praktisch nachher Microsoft übernommen für ihre erste Xbox. Man konnte die Playstations, konnte man in einem Netzwerk zusammenschließen. Mhm. Da konnte man dann zum Beispiel Wipeout, konnte man dann auf zwei Konsolen mit zwei Fernsehern spielen.
Und ja, die Link-Verbindung, das war damals schon eine sehr innovative Sache, aber
Schweineteuer.
Es hat sich letztendlich ja nicht durchgesetzt, weil einfach die meisten gar nicht die Voraussetzungen dafür erfüllt haben. Also man brauchte da ja wirklich zwei Konsolen, zweimal das gleiche Spiel, das Link-Kabel und zwei Fernseher, die idealerweise nicht zu weit voneinander entfernt sind, aber eben auch nicht gerade nebeneinander stehen. Das war dann ein teures Vergnügen und es war sehr aufwendig, ja.
Das Ding ist natürlich, muss man sagen, die Röhrenfernseher früher waren ja dann auch schon richtig wuchtige Dinger. Und weil ein Kollege von mir hatte dieses Link-Kabel und er hatte dann gesagt, komm, lass uns mal Wipeout im Link-Modus machen. Und da habe ich gemeint, ja, dann bring du deinen Fernseher mit, weil seiner war ein bisschen kleiner als meiner, aber war auch ein Riesending, ne? Ist er dann halt mit dem Fernseher, mit der Konsole, mit allem drum und dran, haben wir die Scheiße bei mir dann aufgebaut, nur um mal Wipeout gegeneinander zu spielen. Das war schon geil gewesen, das war richtig cool irgendwie. Es hatte was von, weil das war das erste Netzwerk so irgendwie für mich dann. So, also war schon sehr kostspielig gewesen und ich glaube auch nur die erste Generation von PlayStation-Spielen haben das auch zum größten Teil unterstützt. Ich glaube, später haben sie es ja dann weggelassen, ne?
Ja, also so ab 1997 war da eigentlich so gut wie gar nichts mehr, meines Wissens nach. Also ich kann mich irren, aber da haben die meisten Spieler auf diesen Links-Support einfach dann wirklich verzichtet.
Zum Beispiel auch was ganz, also einerseits cool ja war mit der ersten PlayStation, das wissen vielleicht auch viele Leute wieder nicht, ist ja die Memory Card gewesen. Ich habe damals gedacht, dass die Memory Card eigentlich eine Idee von Sony gewesen ist und aber eigentlich...
SNK hatte doch auch eine Memory Card.
Genau, aber das hat sich ja, wie gesagt, das Neo Geo war ja auch ein Phänomen in Japan und sowas und ich sag mal, erst durch Sony hat sich ja die Memory Card dann ja auch wirklich durchgesetzt.
Ja.
Was ja eigentlich eine coole Sache war. Du konntest deine Speicherstände einfach dann mit zum Kumpel nehmen oder konntest du untereinander kopieren. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Also, ich meine, die Dinger waren natürlich recht klein gewesen. Später gab es ja von Drittherstellern so riesige Karten, wo du weiß der Teufel, wie viel MB hattest, wo du deine ganze Speichersachen drauf gemacht hast und sowas.
Also, ich kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, dass ein einziger Spielstand von Civilization 2 fast eine komplette Memory-Karte belegt hat. Oder was auch so ein Phänomen war, das ist, dass in gewissen Spielezeitschriften wie der Playzone damals Spielstände, die man auf die Memory-Karte übertragen konnte, auf der CD vorhanden waren.
Das stimmt. Ganz ehrlich, ich hab das mal gelesen, ich habe das aber nie selbst gemacht. Und das funktionierte dann auch so einfach?
Das hat funktioniert, ja. Habe ich selber ein paar Mal ausprobiert.
Du hast gecheatet.
Du hast gecheatet?
Geht ja gar nicht. Scheiße. Okay, aber...
Ich war böse, ja.
Also somit, bei dir, Götz, war dann eigentlich Final Fantasy VII so das erste schlagende Ereignis dann auf der PlayStation.
Dass ich die PlayStation dann wirklich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Bis ich dann tatsächlich wirklich selber eine PlayStation besaß, eine PlayStation One. Das hat etwas länger gedauert und war mit sehr vielen Umwegen verbunden.
Okay.
Also meine erste richtige Sony-Konsole war erst die PlayStation 2.
Warum hast du dir die zugelegt?
Ja, was war der Grund dafür? Der Grund dafür war damals, dass ein gewisser junger Götz das erste Mal alleine wohnte und dann im Fernsehen Reklame lief für ein Spiel, das nannte sich Kingdom Hearts.
Ah.
Ich dachte mir, geile Musik.
Noch geilere Grafik. Okay.
Will ich haben. Ja, nur bis ich das Ganze dann wirklich haben konnte, vergingen nochmal ein paar Jahre. Aber als ich das dann wirklich hatte, war das gemeinsam mit dem GameCube für mich der Wiedereinstieg in die Welt der Videospiele. Oh. Der GameCube, also ab der Generation GameCube besitze ich alle wichtigen Konsolen. Mhm. Und die, in der Generation GameCube und PS2 muss ich jetzt gestehen, der GameCube war mir lieber. Die PS2, für die habe ich auch jede Menge Spiele. Final Fantasy XII, mein absolutes Lieblings-Final Fantasy-Spiel, ist dafür erschienen. Mhm. Und ja, aber trotzdem, wenn ich zwischen GameCube und PS2 entscheiden muss, würde ich mich für den GameCube entscheiden. Die PS2 ist eine klasse Konsole. Mhm. Ich bereue den Kauf nicht. Und ja.
Melanie, hast du dir dann die PS2 direkt zum Launch geholt oder war das dann auch später?
Ich muss zugeben, dass ich mir die PS2 etwas später geholt habe, denn zuerst habe ich mir wirklich auch den GameCube geholt.
Und ihr Verräter.
Ich muss eigentlich Götz auch recht geben. Denn rein jetzt als Spielekonsole gesehen, ist mir der GameCube ehrlich gesagt auch lieber. Mhm. Der GameCube war für mich wirklich eine sehr, sehr gute Nintendo-Konsole. Aber die PlayStation 2 war eben auch ein tolles System. Und was man ja auch nicht vergessen darf, für viele war die PS2 ja auch der erste erschwingliche DVD-Player. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch mit der PS2 quasi, bin ich quasi rübergewechselt von der VHS zur DVD. Das war natürlich auch ein großer Vorteil für Sony, dass die PS2 einfach wirklich ein guter, erschwinglicher DVD-Player war zu einer Zeit, als das noch nicht so selbstverständlich war.
Wo die Dinger noch über 1000 Mark gekostet haben oder sowas, ne? Das,
genau, ja.
Das war krass. Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch Nintendo-Nerd gewesen und sowas. Natürlich hat sich Nintendo vieles bei mir kaputt gemacht durch den N64 und die PlayStation hat das dann eigentlich zementiert und mich echt total überzeugt und natürlich klar der Nachfolger. Als ich dann die ersten Demos gesehen habe, und das ist irgendwie heute noch, wenn einer PlayStation 2 sagt, kommt sofort in meinem Kopf als erstes Kanten flimmern. Also das fand ich bei den ersten Demos, die du gesehen hast, da ist dir einfach aufgefallen, die Grafik sah toll aus und alles. Und das erste Ridge Racer war das beste Beispiel, das hat geflimmert wie Sau. Und ich habe nicht verstanden, warum. Irgendwie, weil das kann ja keine technische Innovation irgendwie sein. Ich meine, es war natürlich auch, wie gesagt, der DVD-Spieler dann dabei, war auch cool. Das war dann mein Eintritt auch in die DVD-Zeit. Aber das Kantenflimmern, das war für mich so irgendwie, ich konnte da nie so richtig mit warm werden. Ich meine, auch heute sehe ich da so ein bisschen drüber hinweg, weil man war es ja dann irgendwann auch gewöhnt gewesen, würde ich ja meinen, weil die Konsole war ja halt dann der Massenmarkt irgendwie. Aber schön war es in vielen Punkten nicht. Und ich kann mich erinnern an das erste Virtua Fighter 4. Das hatte ja ein unglaublich krasses Kantenflimmern, wo dann ja dann Sega noch nachgereicht hat, dieses Evolution, wo sie das Kantenflimmern dann endlich rausgekriegt haben.
Also man darf auch nicht vergessen, die PS2, so erfolgreich sie auch war, war technisch nicht gerade die beste Konsole von dieser damaligen Konsolengeneration. Also die ersten, wenn man sich die erste Generation an PS2-Spielen ansieht, die wird von damaligen Dreamcast-Spielen deutlich deklassiert. Und natürlich waren auch der GameCube und vor allem die Xbox auch technisch deutlich leistungsfähiger als die PS2.
Das stimmt auch alles, aber der Grund, wieso Sony diese damalige Generation wirklich in diesem damaligen Konsolenkrieg gewonnen hat, war der Grund, dass sie die Spiele hatten. Wenn man wirklich Final Fantasy spielen wollte oder irgendein anderes AAA spielen, hieß es immer, hol dir die PS2, da kommt das heraus. Mhm. Der GameCube war eine Welt für sich. Es erschienen zwar Spiele, die auch auf anderen Konsolen herauskommen, aber die wirklichen, nochmal von vorne, ja. Das letzte streichen, also, ja. Wenn man sich die damalige Konsolengeneration ansieht, dann kann man das praktisch in zwei Welten einteilen. Die Welt Xbox und PS2, weil dafür viele Spiele erschienen sind, die wirklich nur auf diesen beiden Plattformen ungefähr erschienen sind. Und dann der GameCube. Weil ungefähr alle AAA-Spiele, der GameCube hatte, oder die AA-Spiele, die hat man wirklich nur explizit mit dem GameCube in Verbindung gebracht. Das war halt sozusagen... Es wird ja heute gerne darüber gemeckert, dass nur Nintendo wirklich seine eigenen Konsolen perfekt beherrscht. Und ich habe das Gefühl, das hat damals mit dem GameCube richtig angefangen, weil ungefähr alle guten Spiele, die damals herauskamen, stammten von Nintendo selbst.
Stimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Und zweit- oder dritte Hersteller, wie zum Beispiel Ubisoft, die haben zwar auch Prince of Persia und so herausgebracht, aber das war zwar ganz nett aus, aber solche Spiele bringt man dann meistens eher mit der PS2 oder so in Verbindung und nicht mit dem GameCube.
Was man nicht vergessen darf, und das war auch ein großer Pluspunkt der PS2, sie war hundertprozentig abwärtskompatibel. Und das war nicht emuliert, das war hardware-technisch. Schöne war gewesen, du konntest ja einen PlayStation 1 Controller, konntest du sogar manche PlayStation 2 Spiele noch spielen. Memory Card passt da auch rein. War zwar nicht kompatibel jetzt mit der 2er Memory Card, aber das Ding war komplett abwärtskompatibel, ne? Das war geil gewesen, wenn du die 1er PlayStation nicht hattest, dann hast du dir die 2er geholt und dann hast du angefangen, wenn du die ganze, also letzte Generation verpasst hattest, konntest du noch die ganzen Spiele, dann noch, die dann besser dargestellt wurden, konntest du dann nochmal spielen.
Das war natürlich ein sehr großer Vorteil. Ich meine, ich muss auch zugeben, dass ich auch heute noch einfach aus Platzgründen meine PS1-Spiele eben auf der PS2 spiele. Mhm. Und das war dann wirklich eine hervorragende Lösung. Vor allem hat es das wahrscheinlich eben vielen PS1-Besitzern dann eben auch wesentlich erleichtert, sich von ihrer alten Konsole zu trennen und auf die PS2 eben zu wechseln.
Ich zum Beispiel leider musste es ja damals, weil ich hatte wenig Taschengeld und meine Eltern hatten noch kein Geld, scheiße an der Ecke, da war es leider so, dass ich zum größten Teil immer meine Konsole, in dem Fall dann die PlayStation 1, verkaufen musste, um wenigstens ein bisschen Geld reinzubekommen für die neue Generation von Konsole. Und da war natürlich die Abwärtskompatibilität, die Sony bis jetzt zur 3er ungefähr geführt hat, war ja richtig, richtig cool gewesen. Also, ja, darum, das war dann für mich richtig toll. Und natürlich halt, die sagt, dann musstest du nicht zwei Konsolen da stehen haben, hattest du eine und da sah es dann noch besser aus und lief auch teilweise sogar noch besser. Aber kurz eben noch, es gab sogar in der PlayStation 2-Zeit und da richtige Innovationen. Und ich weiß nicht, ob ihr da so drauf eingegangen seid, ich eigentlich auch nicht so. Aber es ist schon halt, man hat so Massenmarktsachen mitbekommen, wie zum Beispiel das iToy.
Oder SingStar natürlich, auch ganz wichtig.
Genau, eben kurz zum iToy, das war ja eigentlich schon eine recht coole innovative Sache gewesen. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat es so ein bisschen Nintendo nachher mit der Wii aufgegriffen, dieses Casual-mäßige. Also weil...
Und Microsoft mit dem Kinect.
Genau.
Weil wenn du, also das Kameraprinzip hat Microsoft übernommen. Das bewegungssensitive Steuerungsprinzip hat Nintendo dann ein bisschen weiterentwickelt.
Das stimmt. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal iToy gemacht?
Nein.
Ich hab's vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mal ausprobiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Das war irgendein iToy-Play. Aber das ist einfach nicht meine Welt. Okay. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ich bin ja auch nicht so der Casual-Mensch. Und ich weiß noch, das war dann in irgendeinem Multimedia-Laden. Ich glaube, das war schon Saturn gewesen oder sowas. Und da stand das dann da, durftest du ausprobieren. Da war dann so ein Minispiel, wo du doch da die Fenster putzen musstest. Ich hätte es mir nicht gekauft, aber ich fand es cool für einen kurzen Moment, dass das da auch wirklich funktionierte, dass meine Bewegungen erkannt wurden. Und ich meine, wie viel iToy, also Spiele gab es dann da? Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Und die Casual-Leute haben es total gerne aufgenommen, ganz besonders auch die Kinder. Und ich weiß gar nicht jetzt hier, SingStar ist ja jetzt auch ein Riesending gewesen, aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube, Sony hat es jetzt massenmarkttauglich gemacht, aber ich glaube, da gab es schon Vorreiter, die so ähnlich dann waren, denke ich mal, oder? Also jetzt von diesen Karaoke-Spielen.
Ja, sicher, das gab es vorher. Aber SingStar... Er hatte eben diese Karaoke-Geschichte eben gerade bei uns Europäern sehr verbreitet. Ich meine, in Japan, da ist es ja schon seit Jahrzehnten vollkommen normal, dass man in eine Bar geht und da Karaoke singt oder dass man zu Hause eben auch seine eigene Karaoke-Maschine hat und da eben singt. Für uns Europäer quasi war das ja doch eher, ja, wie soll ich sagen, für uns Europäer war das doch eher ungewöhnlich und sozusagen ist die PS2 da doch zur Karaoke-Maschine auch für den Europäer geworden.
Das stimmt. Du wolltest auch noch ein Thema anschneiden, was mit der Raubkopierer-Szene ist, wenn ich mich erinnere. Weil das hattest du auch sehr krass dann auch bei der PlayStation 2 gehabt.
Also bei der PlayStation 2 habe ich es erstaunlicherweise gar nicht so intensiv erlebt. Ich habe es vor allem bei der PlayStation 1 damals erlebt. Da war ich nämlich auf gut Deutsch gesagt quasi der Depp, weil ich als Einzige an meiner Schule mir keinen Modchip habe einbauen lassen und eben nicht am Wochenende da in die Videothek gefahren bin, mir etliche Spiele ausgeliehen habe und die dann eben gebrannt habe. Also da bin ich wirklich ganz viel Unverständnis damals begegnet, weil es zumindest in meinem Umfeld absolut normal war.
Okay, muss man dazu natürlich sagen, ich meine, es ist ja viel einfacher damals auch gewesen, CDs zu kopieren als Cartridges, ne? Weil da brauchtest du ja spezielle Kopierstationen, glaube ich, oder sowas. Also ich glaube, mit der PlayStation ist dann auch die Raubkopierer-Szene ist dann auch massenmarkttauglich geworden, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja gut, sie war es ja schon auf C64 Amiga und so weiter, aber das war ja wirklich das erste Mal, dass das im
Im
Konsolenmarkt
Konsolenbereich.
wirklich stattgefunden hat. Genau, ja.
Und also ich weiß nicht, ob das stimmt, wisst ihr vielleicht, also dass es auch recht einfach gewesen ist, diesen Mod mit einzubauen, habe ich mir mal sagen lassen irgendwie. Also, und das wurde auch recht billig angeboten und das war auch meistens technisch kein großes Ding irgendwie. Oder irre ich
Genau.
mich?
Nee, da hast du absolut recht. Das ging eigentlich relativ leichter vonstatten.
Ich muss gestehen, ich war auch einer der wenigen, die gesagt haben, nee, ich bin so ehrlich und ich kaufe lieber dann die Spiele. Zwar nicht immer zum Vollpreis, aber ich habe mich da nie hinreißen lassen, meine Konsole umzubauen, weil ich auch irgendwie immer ein bisschen Bammel hatte, dass diese Experten da Scheiße bauen und dann ist das Ding nachher im Arsch.
Da hatte ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen Schiss.
Okay.
Also, als ich mir jetzt neulich die PS1 geholt habe, wollte ich explizit eine gechippte Konsole haben. Jetzt nicht wegen Raubkopien, sondern um die Möglichkeit zu haben, auch Spiele zocken zu können, die nicht in Palien erschienen sind. Also zum Beispiel die Final Fantasy-Spiele, die ja hier in Europa wirklich grottig umgesetzt wurden. Da führt meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei, sich eine gechippte Konsole zu holen. Oder man holt natürlich eine Konsole von außerhalb und bringt die dann mit irgendwelchen Sachen zum Laufen.
Es gab noch eine andere Möglichkeit und ich denke, Melanie weiß das, oder?
Ich weiß jetzt gerade, meinst du diesen
Das Ding hieß ja Net Yarose, ich hoffe, ich sag's richtig. Das war eine blaue PlayStation gewesen, die
Ja,
war für Hobbyprogrammierer.
genau,
Und
da
die
genau.
war regiofrei gewesen. Da konntest du auch gebrannte Spiele, konntest du da mit drauf machen. Da war dann, also musstest du da auch keinen Mod und sowas. Das Ding war natürlich schweineteuer. Und du musstest das, glaube ich, auch irgendwie bei Sony bestellen, irgendwie, sowas in der Richtung. Heute sind die Dinger natürlich schweineteuer, wenn du sie irgendwie bei eBay kaufst.
Also in Japan war diese Netgearoze-Sache dann auch tatsächlich wesentlich verbreiteter als bei uns. Also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich auch mal eine Demo-CD besessen habe, auf der eben
Ja, genau.
Spiele drauf waren von Hobbyentwicklern einfach.
Weißt du, wo sie das ja vorgestellt haben? Das war ja wirklich hier, da habe ich gedacht, ja, boah, dann kannst du jetzt auch Spiele machen, die dann auch wie PlayStation-Spiele aussehen. Und diese auf den Demos waren dann, auf diese Demo-CDs waren ja dann diese Spiele drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon mal gespielt habt, also es war so C64-Niveau, ne?
Ja, es waren dann meistens irgendwelche Sokoban-Klons oder ähnliches. Ja.
Also das waren grafisch recht, ja, simpel gestrickte Spiele irgendwie, also. Und ich meine, die Idee war toll gewesen von Sony, aber es war natürlich auch nicht einfach. Ich sag mal, ich glaube, wenn du heute sowas rausbringen würdest mit dem Internet, dank dem Internet würde das auch ein bisschen besser funktionieren. Aber
Ja.
du musstest halt auch viel Computerkenntnis haben und auch einen leistungsstarken Rechner und das hatte halt nicht jeder gehabt. Also, und dann hast du, wenn du das Ding ja gekauft hast, gab es noch die großen, diese Gebrauchsanweisungen dabei, die waren ja riesig gewesen, wo dir dann alles erklärt wurde, wie das funktionierte und so. Also das, ja. Ich meine, heute als Sammlerstück ist das Ding Gold wert, ganz klar.
Ja, wenn jemand mal so eine von Apple und ein Ei abzugeben hätte, bitte bei mir melden.
Dann gehen wir mal kurz eben, gehen wir in den nächsten Schritt weiter. Die PS3. Weil ich muss ja gestehen, war ja der nächste logische Schritt von Sony irgendwie. Und ich weiß nicht, wie es mit euch war, aber ich habe eigentlich Großes erwartet, als sie vorgestellt wurde. Und ja, und ich sag mal, durch die PlayStation 3 hat ja Sony dann total seine Dominanz auf dem Markt verloren. Und viele Exklusivtitel, sage ich mal so. Wie ist denn die PS3 bei euch angekommen?
Also da muss ich mal wieder aus der Reihe tanzen. Die PS3 und die Xbox 360 gingen mir, als das erstmal angekündigt wurde, am Arsch vorbei.
Weil?
Einfach aus dem Grunde, ja, ich war damals wieder zu konservativ eingestellt. Mir ging es auf den Senkel, dass schon wieder eine neue Technologie herauskam, dass schon wieder zig neue Sachen benötigt wurden, halt ein HD-fähiger Fernseher und so. Und das wollte ich irgendwie insgeheim nicht und da habe ich halt auf dumm gestellt.
Okay.
Es hat sich erst dann geändert, als ich dann endlich meinen Arsch gekriegt habe, mir dann einen HD-fähigen Fernseher zu holen. Ich habe jetzt dann zuerst die Xbox 360 geholt.
Ja.
Ja, halt den Mund, halt den Mund. Also ich habe mir zuerst die Xbox 360 geholt und als dann Sony die PS3 Slim vorgestellt hat, da habe ich mir gesagt, okay, jetzt holst du dir auch eine PS3 Slim. Ich habe dann halt mich im Internet umgeguckt, ob ich irgendwo einen günstigen Handyvertrag fand, habe einen gefunden und bin dadurch halt an die Slim gekommen. Und ich bereue es kein Stück. Also inzwischen, ja, ich bin PlayStation Plus Mitglied. Ich habe die PS3 mit einer größeren Festplatte ausgerüstet. Und was bei euch die PS2 war, so als DVD-Player, ist bei mir die PS3, weil ich benutze sie dann wirklich als Blu-ray-Player.
Genau, das wollte ich nämlich auch fragen dann, weil natürlich die Konsole wurde ja als Multimedia Allheilmittel hingestellt. War es dann auch bei dir auch wirklich dann auch so ein Multimedia-Gerät? Also hast du es dann auch so benutzt?
Ich benutze es entweder zum Spielen oder zum Blu-ray gucken, zu was
Okay.
anderem nicht.
Okay. Und Melanie, wie war das bei dir?
Jetzt auf das Multimedia bezogen.
Nee, ich meine jetzt generell die PlayStation 3.
Ja, also ich muss sagen, die PlayStation 3 war bei mir Liebe auf den zweiten Blick. Also ich habe mir eben auch zuerst die Xbox 360 geholt, was allerdings den simplen Grund da hatte, dass die früher rauskam. Mir war aber eben auch klar, dass ich mir die PlayStation 3 holen würde, sobald sie eben draußen ist. Bloß am Anfang gab es eigentlich keine Spiele, die mich wirklich beeindruckt haben. Also das erste Spiel auf der PS3, das mich dann wirklich wirklich geflasht hat, das war dann Uncharted. Da war ich wirklich begeistert. Ja, am Anfang muss ich wirklich sagen, war da für mich nicht viel. Im Laufe der Zeit habe ich die PlayStation 3 allerdings wirklich sehr, sehr schätzen gelernt. Und inzwischen kann ich sogar sagen, dass die PlayStation 3 nach der PS1 meine zweite Lieblings-Sony-Hardware ist.
Okay.
Einfach weil es da so viele wunderbare Exklusivtitel gibt, wie die Uncharted-Reihe, wie The Last of Us, wie Ni No Kuni, etc. Und ich muss eben auch sagen, dass die PlayStation 3 bei mir im Wohnzimmer wirklich das Multimedia-Zentrum eigentlich ist. Also ich benutze sie für Videospiele logischerweise, ich benutze sie als Blu-ray-Player, ich benutze sie als Abspielgerät von Netflix und Amazon Prime und so weiter und so weiter. Also
Also ich muss ja zum Beispiel sagen, weil dank der Xbox One ist ja natürlich dieses All-in-One-Gerät ja wieder in aller Munde, im Positiven sowie im Negativen. Und ich muss sagen, ich habe neulich dann noch so drüber mit Melanie eigentlich geredet. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, dass als dann die PlayStation 3 rauskam, ich meine, sie hatte natürlich ihre Probleme gehabt durch weniger Spiele und so weiter und war schwer zu programmieren, aber als All-in-One-Gerät hat sie zum Start besser funktioniert als die Xbox One, muss ich sagen. Also
auch das kann auch vielleicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen böse formulieren kann, das kann auch vielleicht daran liegen, dass damals das Internet noch nicht so gut verbreitet war und dass dadurch so Sachen, wenn man eben kurz etwas nachpatchen, nicht so unbedingt möglich waren. Beziehungsweise die Patchgrößen damals noch nicht im Gigabyte-Bereich lagen, wie heutzutage.
Ja, also kann man vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich aber auch wieder sagen, dass mit dem Blu-ray funktioniert. Du hast ja keine Probleme mit dem Bildformat irgendwie gehabt, was bei der Xbox One ja erst so war, ne? Mit der Herzzahl, glaube ich, war es irgendwie gewesen, ne?
Ich habe einmal versucht, eine Blu-ray auf der Xbox One abzuspielen. Ich hatte keinen, irgendwie war der Ton zu leise. Ich habe es dann auf der PS3 probiert. Absolut perfekt.
Siehst du, das ist, was ich meinte. Und auch, es war ja dann auch die abwärtskompatibel, halt leider für uns Europäer halt softwaretechnisch, was nicht so schön war. Aber es wurden zum Start der PS3 wurden dann 1000 Titel unterstützt und die wurden dann mit Patches nachgereicht. Also ich muss sagen, 3/4 meiner PS2-Sammlung funktionierte tadellos und sogar technisch noch besser. Also Shadow of the Colossus, was ja immer so gerade irgendwie am Rande der 25 Frames war auf der PS3, lief das butterweich und auch das Kantenflimmern war zum größten Teil weg gewesen. Und auch ganz cool, PS1 funktioniert ja auch super toll auf der PS3. Und also ich muss auch sagen, als mein PC dann ein paar Mal auch flöten gegangen ist, war die PS3 für mich der perfekte PC-Ersatz gewesen. Also vorübergehend halt. Also Maus, Keyboard angeschlossen und Linux drauf und also mit der ersten Generation noch. Und dann hat das funktioniert. Wenn du wolltest, konntest du einen Drucker anschließen, dann lief das auch. Also das fand ich schon, also ich muss sagen, jetzt im Vergleich zur Xbox One fand ich jetzt einfach das Gerät generell runder, lief es runder als jetzt die Xbox
One. Man muss allerdings auch erwähnen, dass Sony ja diese anfängliche Freiheit, so mal eben kurz Linux draufspielen und so, nach und nach einschränkte.
Da gebe ich dir recht und das fand ich auch scheiße. Ich fand es auch scheiße, dass sie die Abwärtskompatibilität auch nachher von PS2-Spielen komplett gestrichen haben, um die Kosten zu senken. Also und ich muss auch sagen, ich fand die erste PS3, also die fand ich ja mit dem Klavierlack, fand ich ja schon richtig schön. Ich muss sagen, die Nachfolgermodelle sind für mich jetzt mehr Nutzgeräte, aber ich stelle sie nicht hin, weil sie mir gefallen, weil sie gut aussehen. Also ich finde, sie sehen recht billig aus.
Also gerade die Super Slim sieht meiner Meinung nach sehr billig aus.
Ja, also die ist wirklich... Also die erinnert mich an diese PS2, also die letzte PS2-Inkarnation, so mit dieser Klappe und hast du nicht gesehen, also nee, ist nicht schön, ist nicht schön. Also die kommt auch nicht in meine Sammlung.
Was ich auch total krass, ja ein bisschen unverschämt fand, viele haben sich über den Preis ja beschwert von damals 600 Euro. Den fand ich dann okay, sage ich mal. Was ich ja so derbe fand, ich hatte eigentlich, du hast ja vorne ganz viele Anschlüsse gehabt, ne? Ganz viele USB und diese Speicherkarten. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass da ein Slot sein wird für die Memory Cards. Und da hat ja Sony dann so richtig frech eigentlich dann erzählt, dass du deinen Adapter kaufen konntest. Das kostete damals 25 Euro oder sowas. um nur deine Safe Games mal eben drüber zu setzen, sollte ich 25 € zahlen und habe dann ein Ding, was ich gar nicht mehr gebrauchen werde. Am Ende ist es ja auch nicht erschienen, aber sie haben es halt angekündigt und das fand ich so dreist, weißt du, weil sie haben dann eigentlich, weißt du, Abwärtskompatibilität war geboten, aber sie hätten wenigstens noch einen Anschluss machen können, um damit du die Speicherkarten einlesen kannst.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das fand ich damals auch ziemlich
Also,
dreist.
das war für mich total die Unlogik irgendwie schlechthin. Also, ja, und ich muss sagen, ich habe sie zum Launch damals gekauft und ich war eigentlich auch recht happy mit dem Ding, obwohl es ein echter Stromfresser war. Ja, ich meine, was vielleicht jetzt nicht wirklich richtig gut funktioniert, das war halt das PlayStation Network, was ja erst später dann anlief. Ich meine, weil ich hatte auch eine Xbox 360 gehabt. Im Vergleich zur Xbox Live war es natürlich recht minderwertig. Also die Prepaid-Karten kamen viel zu spät. Entweder hast du über Kreditkarte bezahlt oder es ging nicht. Und ganz ehrlich, in Amerika ist das ja halt normal und vielleicht in Japan auch. Aber wer jetzt mal, abgesehen von meiner Freundin, hat eine Kreditkarte, ne? Habt ihr eine Kreditkarte?
Nee.
Nein,
So,
nein.
also das fand ich scheiße. Und da waren natürlich viele digitale Spiele wie Wipeout und so Sachen, die konnte ich mir da nicht holen. Und in Japan gab es ja schon diese Prepaid-Karten. Und da hat Sony verdammt lange gebraucht, bis die mal bei uns angekommen sind. Also, das habe ich auch nie richtig verstanden.
Ja, ich muss auch sagen, dass Sony ja, zu Beginn der PS3-Ära zeitweise auch ziemlich arrogant geworden ist. Also mir zeitweise auch wirklich die Sympathien für Sony kurze Zeit abhanden gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber zum Deutschland-Launch der PS3 gab es dann ja wirklich zum Beispiel so eine Aktion, wo man seine Xbox 360 zerdeppern sollte, um dann quasi eine PS3 zu bekommen.
Das ist ja lustig. In Holland, wo ich eine Zeit war, da war es so gewesen, egal welche Xbox 360 du hattest, tausch sie ein gegen eine PlayStation 3. Und du kriegst nach
Tja.
oben noch eine Blu-ray-Film drauf. Das war meistens James Bond. Das war dann die Werbung in Holland.
Also lustigerweise hat mich Sony zu Beginn der PS3-Ära wirklich so ein bisschen an Nintendo zu Beginn der N64-Ära erinnert, weil auch Nintendo kurz vorm Release oder zum Release des N64 teilweise unglaublich arrogante Sprüche rausgehauen hat. Und bei Sony war das da wirklich ganz ähnlich. Und Sony hat sich die Sympathien bei mir dann wirklich erst im Laufe der Jahre dann wieder zurückerarbeiten müssen, quasi.
Da muss ich gestehen, sehe ich eigentlich auch so. Und auch die Präsentation damals der PS3, man hat wirklich mit den dicken Klöten hat man gewackelt und man war ja so mega selbstbewusst. Ich meine, klar, Erfolg versaut natürlich einen. Was man dann auch bei Microsoft dann mit ihrer Xbox One gemerkt hat, die haben nur eine Generation gebraucht, Konsolengeneration, dass sie dann übermütig wurden und eigentlich ist denen dann dasselbe widerfahren, nur noch ein bisschen schlimmer als damals, was mit der PS3 gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es heute schon mitbekommen habt, hier einer der ersten Früchte halt, dass jetzt die Xbox
Street
One
Fighter 5.
Street Fighter 5, genau, ich muss sagen, einerseits muss ich schon ein bisschen lachen irgendwie. Also ich weiß nicht, ob, bis jetzt weiß ja keiner, ob es ein konsolenexklusiver Deal ist oder ob Capcom freiwillig gesagt hat, wir machen es nur für die Vierer und für den PC. Wenn es so ist, könnte.
Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, es ist nur eine zeitexklusive Sache.
Okay, aber.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Capcom
Ja.
wirklich das Risiko eingeht, die Xbox One-Besitzer, und es gibt ja wirklich Leute, die nur eine Xbox One besitzen, zu vergraulen. Es
Also ich meine.
wird garantiert so, ich gebe denen ein halbes Jahr und dann kündigen sie an, ja, es erscheint auch noch für die Xbox One in einer so und so verbesserten Version oder anderen Version. Irgend so etwas wird rauskommen, weil Capcom ist eine Firma, die Geld verdienen will. Und egal, wie viel Sony denen zahlt, es kann nicht genug sein, um wirklich die Xbox One-Besitzer zu verprellen auf Dauer. Da wird
Ja.
Sorry. Da wird irgendwann wirklich eine Ankündigung kommen, dass dann entweder zeitexklusiv ist oder dass da irgendwann später ein Update für die Xbox One kommt. Und jetzt halte ich die Klappe.
Lol. Also den umgekehrten Fall hatten wir ja jetzt quasi ja auch mit diesem Rise of the Tomb Raider. War es da nicht eigentlich genauso, bloß eben umgekehrt, dass zuerst angekündigt wurde, dass das Spiel exklusiv für die Xbox One erscheinen würde, was sich dann allerdings dann später quasi relativiert hat?
Ich glaube ja. Ich glaube, danach
Ja,
ein Jahr
ja.
haben die, glaube ich, ein Jahr Exklusivität oder sowas.
Irgend so etwas.
Ich meine, aber gehen wir mal jetzt mal von diesem Punkt wirklich aus, dass Capcom das freiwillig entschieden hat, könnte es ja ein Trend wirklich werden, und Street Fighter ist schon ein große Branding. Wäre eine krasse Kehrtwende, wenn jetzt wirklich viele Entwickler sagen, sie tun jetzt nur noch exklusiv für den PC oder die PlayStation 4 machen und lassen die Xbox One außen vor. Wäre ja echt
Das
krass.
es wäre echt krass und das würde für den Videospielmarkt ein großer Schaden sein, weil der Videospielmarkt profitiert eben von diesem Wettbewerb, von diesem Konsolenkrieg. Das Problem ist, Nintendo kannst du diese Generation abschreiben. Die haben sich mit der Wii U leider in die Nesseln gesetzt und es kann eigentlich nur noch Microsoft, Sony in irgendeiner Form Konkurrenz machen. Und wenn jetzt wirklich die Videospielentwickler nur noch auf die PS4 setzen, dann befürchte ich für die Zukunft unseres Hobbys Schlimmes. Weil das wird irgendwann Sony zu Kopf steigen und dann passiert wer weiß was.
Ja, ich bin ja zum Beispiel bis heute froh, dass sich damals diese Vision von Trip Hawkins und den 3DO nicht erfüllt hat. Und wir ja eben keinen Videospielstandard haben, denn wir brauchen ganz klar den Wettbewerb und im Moment sehe ich einfach keinen ebenbürtigen Konkurrenten für Sony mit der PS4. Ja, Microsoft hat so viele Fehler schon mit der Ankündigung in der Xbox One gemacht. Daran werden sie noch einige Zeit zu kauen haben. Und ja, das ist wirklich irgendwo bedrohlich ein bisschen. Ich meine, ich bin ein Fan der PS4. Ich werde mir auch selber eine zulegen, aber trotzdem, es braucht diesen gesunden Wettbewerb einfach.
Das sehe ich genauso. Also eine totale Dominanz auf dem Markt wäre nicht gut. Also ich finde auch, dass es immer so ein bisschen abwechselnd sein sollte.
Wir sind übrigens jetzt aus Versehen oder nicht aus Versehen in die aktuelle Konsolengeneration gerutscht, ist mir gerade aufgefallen.
Genau. Deswegen wollte ich gerade auch zurück eben. So die Frage ist jetzt, werfe ich mal in den Raum, was ist dann jetzt Place, jetzt, wenn wir jetzt mal so eben gerade alles komplett so nehmen, was ist denn dann eigentlich dann die PlayStation dann jetzt, der Name für euch dann so eigentlich? Was bedeutet der dann für euch?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich verbinde mit PlayStation Spaß, Spielspaß. Also ich kann davon ausgehen, wenn ich mir eine PlayStation hole, ich kriege dafür auch Spiele, die mir Spaß bereiten. Riesengroßen Spaß. Und das ist dann für mich das Argument dafür, Geld in die Hand zu nehmen und mir eine solche Konsole zu holen.
Erwartest du Innovation von der PlayStation?
Nein, Innovation erwarte ich meistens von den anderen.
Okay. Und wie sieht es mit der
Also jetzt,
Partner?
okay, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber Sony hatte schon Innovationen, aber die standen für mich nie im Vordergrund. Den Begriff Innovation, ja, verbinde ich ironischerweise irgendwie immer noch mit Nintendo, auch wenn das manchmal nicht ganz logisch zu erklären ist. Aber Sony ist für mich Spielspaß pur. Ich weiß, was ich kriege. Ich weiß, dass ich Spielspaß habe und alles andere ist mir dann schnurzpiep egal.
Okay. Und wie ist das bei dir, Melanie?
Ja, also wenn ich den Namen PlayStation höre, denke ich auf der einen Seite automatisch an meine Jugend, bin ich automatisch in meine Jugend zurückversetzt und der Zeit mit der PS1. Und jetzt auf die heutige Zeit bezogen, verbinde ich die Sony-Systeme einfach mit Exklusivspielen, die mir sehr viel bedeuten. Ich denke einfach daran, dass Sony mir unheimlich viele Stunden Spielspaß bisher beschert hatte und das auch in Zukunft tun wird.
Weißt du, wie sich das so ein bisschen anhört, als hättest du da deinen Lover im Bett, weißt du? Irgendwie. Ja, so, ach, er verspricht mir immer so viel Stunden Spaß und alles und ich habe so eine gute Zeit mit ihm. Sorry.
Aber gut, ich meine, auf der rechten Seite liegt der PlayStation-Mann neben mir und auf der linken Seite der Nintendo-Mann. Meine Güte, ich bin halt hin und her gerissen.
Okay. aber sorry, ich weiß auch, was du meinst. Sorry.
Ja.
Somit ist für dich halt auch jetzt, sagen wir mal, die Marke PlayStation, wartest du da auch Innovationen oder eher Solides?
Also Innovation verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit der Marke PlayStation. Also die Marke PlayStation war für mich in erster Linie marketingtechnisch innovativ. Aber jetzt wirklich so von technischen oder spielerischen Konzepten her würde ich das jetzt eigentlich nicht so unterschreiben.
Okay. Also meine Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich viele, viele Produkte in der Vergangenheit, die ja viele Türen aufgestoßen haben. Der Game Boy zum Beispiel, also der NES zum Beispiel hat ja wieder auf gut Deutsch das Videospielmarkt wiederbelebt. Der Game Boy hat den mobilen Markt auf gut Deutsch eine Daseinsberechtigung gegeben. Und ich finde zum Beispiel jetzt die erste PlayStation und auch dann die PlayStation 2 hat das ja noch zementiert. Also die erste PlayStation hat wirklich diesen Erwachsenenmarkt, das, was Videospiele heute eigentlich sind, dieses, ob es Assassin's Creed ist, ob es Call of Duty ist und so weiter und so fort, glaube ich, würde nicht existieren in der Form, wenn die PlayStation das nicht geebnet hätte.
Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Und ich sag mal, natürlich, klar, der Erfolg kam durch die neuartigen Spiele, weil da war ja ein erwachsenes Publikum, weil, sind wir mal ehrlich, wenn die PlayStation nicht gewesen wäre und es wäre weiter Nintendo und Sega gewesen, ich glaube, dann hätte der Videospielmarkt noch auf dem Niveau, wie der damals halt war, vor der PlayStation weiter rumgedümpelt. Und ich meine, irgendwann wäre etwas gekommen, was erwachsener gewesen wäre, aber es würde anders verlaufen sein, denke ich. Und somit finde ich, ist die PlayStation 1 schon ein Meilenstein als Hardware gewesen. Also jetzt nicht als Ding, sondern was sie erreicht hat für den Bereich Videospiele generell.
Ja, also da habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Also ja, in der Hinsicht war die PS1 natürlich extrem innovativ. Eben auch extrem innovativ, wie sie vermarktet worden ist. Es gab viele sehr innovative Spiele. Und ansonsten hat die PlayStation vieles einfacher, was schon vorhanden war, also jetzt aus rein technischer Sicht aufgegriffen und weiterentwickelt, weiter verbessert. Und wie zum Beispiel im Fall der Memory Card dann eben auch erst im Massenmarkt verankert.
Ja, ich glaube, wir kommen mal so langsam zum Schluss, würde ich sagen. Ne? Möchtet ihr noch was loswerden?
Melanie?
Unterschätze nicht die Power von PlayStation.
Das stimmt. Das war ja der Slogan ganz am Anfang, also den ich ja eigentlich auch ganz cool fand. Okay, und Götz, wolltest du noch was loswerden?
Kidneys! I've got new kidneys! I don't like the color.
Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ihr, also unsere Zuhörer, auch ein bisschen Spaß hatten und es euch auch gefallen hat, uns zuzuhören. Und ja, ich denke, wir würden uns freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dann, schönen Tag noch, würde ich mal sagen. Ne? Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.